Ja, wir haben uns letztes Mal befasst mit dem Begriff der initialen Algebra und wir haben uns einen Stapel Beispiele angeguckt. Teil dieser Beispiele waren einfach die initialen Algebren, wie wir sie aus praktisch aus unseren Betrachtungen über Datentypen auf Mengen kannten. Und wir haben uns ein Beispiel angesehen, wo es etwas subtiler wurde, wo wir also eine andere Basiskategorie genommen haben, die partiell geordneten Mengen. Und festgestellt haben, dass da eben mehr Dinge reinspielen, insbesondere wenn man den Funktor richtig wählt, dann auch die initiale Algebra mit einer nicht trivialen Ordnung ausgestattet wird und wir auf so Dinge zu achten haben, wie dass die Algebra-Struktur dann auch monoton zu sein hat. Gut, das ist sie dann in dem Falle und wir bekommen dann aber dafür ein Fold-Prinzip, in dem die Folds, die wir bekommen, eben monotone Abbildungen aus der initialen Algebra sind und haben das eben in diesem konkreten Fall mit der initialen Algebra für den Funktor, der x auf x bottom, also eine Ordnung x erweitert um ein neues kleinstes Element, haben wir uns das konkret angesehen. Da war eben die initiale Algebra die natürlichen Zahlen mit der üblichen Ordnung und man bekam eben als Folds monotone Abbildungen auf die natürlichen Zahlen. So, Moment, ich mache mal ein bisschen heller. Mal von hinten da mal aufziehen, da die Verdunkelung. Okay. Ja, wir hatten uns ja angesehen, als wir über Datentypen gesprochen haben, auf Mengen, eben diese beiden Beweisregeln, mit denen wir Dinge über rekursiv definierte Funktionen, also sprich über Folds, herleiten können auf systematische Weise. Und die bekommen wir jetzt allgemeiner auch für Datentypen auf beliebigen Kategorien. Und wir sehen dabei einen der Effekte, mit dem die Kategorientheorie immer hausieren geht. Also erstens, das, was man beweist, gilt natürlich viel allgemeiner als vorher. Ja, also wir müssen das Artens nicht mehr pro Datentyp machen, sondern bekommen es also für alle Datentypen auf einmal, indem wir also die Datentypen als Funktoren verkapseln. Und zweitens bekommen wir es für allgemeinere unterliegende Kategorien als nur die Kategorie der Mengen. Also wir können es auf völlig beliebigen unterliegenden Kategorien machen, an die wir so gut wie keine Anforderungen stellen, außer dass die initialen Algebren, über die wir gerade reden, nun mal existieren müssen. Aber zweitens, der Beweis dieser Regeln wird dabei auch noch kürzer. Wir werden feststellen, er wird nicht kurz, er wird geradezu trivial, beide. Und drittens, man versteht ihn auch besser. Also sowohl versteht man den Beweis besser, als auch das Prinzip an sich. So, und das sieht aus wie folgt. Wir haben zum einen das Identitätsgesetz. Achso, ist beides. Schauen wir hier oben hin. Wir gehen also davon aus, wir haben eine initiale Algebra für einen Funktor f, sagen wir Groß I mit Strukturabbildung Klein I. Und das ist tatsächlich die einzige Anforderung, die wir an die Kategorie stellen. Also es muss diese initiale Algebra halt geben, sonst haben wir nichts, über das wir reden können in dem Satz. Und ich erinnere an unsere Bananennotation, nicht? Also Banana von irgendeiner Algebra für einen Funktor ist eben immer die eindeutige Abbildung aus der initialen Algebra in die gegebene Algebra. Das können wir natürlich anwenden, insbesondere auf die initiale Algebra selbst. Wir können bilden Banana von I. Und ich behaupte, Banana von I ist die Identität. Und zweitens, haben wir die Fusionsregel. Die Fusionsregel, die hatte ja letztes Mal so eine, ja, vielleicht etwas schwer verständliche Voraussetzung, wo dran praktisch drin stand, dass man eine Abbildung, die man an einen Fold hinten dranhängen will, dass die also mit den Operationen meiner Algebrin kommutieren muss. Nicht? Das können wir viel kürzer sagen. Wir können also sagen, wenn, Moment, wie hieß das Ding damals, dass wir es wieder erkennen, K, glaube ich, hieß es damals größtenteils. Wenn ich ein K habe von einer Algebra in eine andere, das ein F-Homomorphismus ist, also sprich, das Ding soll ein Homomorphismus von F-Algebren sein. Ich schreibe nochmal dahin, was das heißt. Das heißt, Moment, Virum. So, aufpassen, wenn man keine Diagramme malen kann, kommt man mal ins Schleudern. Also erst kommt A, dann kommt K, genau, also so rum, KA gleich BFK, nicht? Das war die Definition, nicht? Das Diagramm sieht so aus. Hier haben wir A und B, hier unten läuft K, hier oben FK. So, wenn ich so einen F-Homomorphismus habe, dann folgt K komponiert mit Banana von A ist gleich Banana von B. Ja, und der Beweis, der passt jetzt auf den Rest der Tafel. Ja, brauche ich noch nicht mal ganz. Ich kann ihn sogar dem Publikum überlassen. Also warum gilt das Identitätsgesetz?
Das Diagramm mit zweimal der initialen Algebra.
Naja, ne? Also genau. Die Identität und Banana von I sind einmal, weil wir es wissen, und einmal per Definition Homomorphismen von I in sich selbst. Und davon gibt es nur einen. Nicht, das war zur Orientierung der Beweis des Identitätsgesetzes und der Beweis des Fusionsgesetzes. Naja, den machen wir mit dem Diagramm. Ich habe behauptet, das passt noch auf die Tafel. Okay, das liegt daran, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben, dass ich noch ein Diagramm malen darf. So, nicht? Also, wir haben hier die initiale Algebra. Wir haben Banana von B. Das ist nach Definition der eindeutige Homomorphismus nach B. Während Banana von A, der eindeutige Homomorphismus nach A ist. Und nach Voraussetzung haben wir hier noch einen Homomorphismus. Ja, das heißt, hier haben wir zwei, nicht? Nämlich B und, also Banana B und K komponiert mit Banana von A. Fertig ist die Laube, nicht? Denn es gibt nur einen Homomorphismus von I nach B per Initialität von I. So, nicht? Also mit anderen Worten, der Beweis ist eigentlich eine absolute Lächerlichkeit. Und wir verstehen auch besser, was passiert. Nicht? Also das, was vorher so eine merkwürdige Gleichung war, die wir zu zeigen hatten, sagt jetzt eben schlicht und einfach, K ist ein Homomorphismus. Ja. Ja, Beispiele verkneife ich mir. Also wir haben Beispiele stapelweise gesehen, als wir Datentypen gemacht haben damals. Ja, dann haben wir alles mögliche Perfusionsregel gesehen. Wir sehen jetzt, dass das dann eine Instanz von was viel Allgemeinerem ist. So, das Letzte, was ich über Termalgebren noch sagen wollte, ist eine Beschreibung initialer Algebren über Mengen, beziehungsweise eine kurze Diskussion davon, was also so Funktoralgebren im Allgemeinen zu tun haben mit dem, was man landläufiger als Algebren versteht. Also. Recall. Naja, Recall heißt, das war in TH Proc und Gleunen dran. Okay, einige waren in TH Proc und Gleunen nicht da. Gut. Also. Wir erinnern dran, eine algebraische Signatur groß Sigma die besteht aus einfach einzelnen Operationen, also es ist eine Menge von Operationen. Typischer Buchstabe dafür wird jetzt für diese Veranstaltung klein Sigma sein, weil das also in gewissen Bereichen die üblichere Bezeichnung ist und uns außerdem nicht Namen für Morphismen wegnimmt. Also wer sich erinnert, in Gleunen und TH Proc haben wir die Funktionssymbole tendenziell eher F, G und H genannt oder so, aber hier wollen wir eigentlich normalerweise die Morphismen F, G und H nennen, deswegen ist es gut, diese Dinger hier eher Sigma zu nennen. So, also so ein Ding besteht aus Operationen Sigma, jeweils gegebener Stelligkeit. Und naja, der Kürze halber wollen wir die Stelligkeit als R von Sigma bezeichnen, also R wie Arität. Gut.
Von welchen Operationen reden wir jetzt dann? Was für Operationen?
Irgendwelche. Also Sigma definiert, was Operationen sind. Nicht? Also zum Beispiel, Monoide zum Beispiel, die haben auch eine Signatur, ja, nämlich, ich male mal immer die Stelligkeit per Schrägstrich dazu, ja, also die haben die binäre Verknüpfung, das heißt also ein Operator Punkt, den schreibe ich infix und der hat Stelligkeit 2 und eine Konstante E, also sprich ein Operator E mit Stelligkeit 0. Oder K-Vektorräume für irgendeinen Körper K, nicht? Die hätten also eine etwas größere Signatur, ja, deswegen, weil ich jetzt keine Lust habe, über zweisortige Signaturen zu reden. Ich könnte es also vereinfachen und sagen, gut, ich habe zwei Sorten, den Körper und den Vektorraum und dann habe ich nur eine endliche Signatur, aber ich kann mich auch darauf zurückziehen, dass ich einfach eine unendliche Signatur habe, nämlich eine Operation A mal irgendwas, wobei A über alle Elemente meines Körpers läuft. Und dann habe ich noch was. Ich habe ein binäres Plus und ich habe eine Konstante 0. Nicht? Und fehlt mir noch was? Ich glaube, das ist es. Naja, gut, je nachdem, ob man
je nachdem, ob man nur sagen will, dass Inverse zur Addition existieren oder ob man ihnen gleich den Status einer Operation geben will, habe ich eventuell noch ein unäres Minus, ne? Je nachdem. So, ja, das ist der Begriff der Signatur und das liefert mir einen Begriff von Term. Das Sigma, das werde ich dann nachher weglassen, aber es hängt, also was ein Term ist, jeweils hängt natürlich vom Begriff der Signatur ab. Wir im Allgemeinen können Terme Variablen enthalten. Wir machen jetzt mal nur den Fall der Grundterme, das heißt der Terme ohne Variablen. Das hat so eine etwas erstaunliche Grammatik. Und zwar sagt die, ein Term ist etwas, das besteht aus einer Operation gegebener Stelligkeit, natürlich eine aus Sigma, angewendet auf n Terme, wobei n, wie gesagt, die Stelligkeit ist. Ja, man stutzt kurz, warum das überhaupt eine Grammatik ist. Ja, also gut, natürlich ist es eine Grammatik, aber warum diese Grammatik überhaupt irgendwelche Strings erzeugt, warum tut sie das? Weil wir Konstanten haben, nicht? Also das n, das kann klammheimlich eben auch mal gleich 0 sein und dann habe ich in Wirklichkeit doch einen Basisfall, den ich hier nur in der Notation nicht unmittelbar sehe. Ne? So. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich hätte eine Signatur, die besteht aus einer Konstanten und einer unären Operation. Die Konstante nenne ich suggestiverweise schon mal 0 und die unäre Operation nenne ich Sukzessor. Nicht? Dann sind die Terme, die ich in dem Sinne bilden kann, also ohne Variablen, sind eben 0 und Null und Sukzessor von Null und Sukzessor von Sukzessor von Null und so weiter. Und das sind die einzigen Terme, die ich bilden kann. Nicht? Mit anderen Worten, ich bekomme effektiv gerade die natürlichen Zahlen in einer sehr ineffizienten Darstellung. Gut, ja, jetzt haben wir also den syntaktischen Teil der Sache nochmal wieder in Erinnerung gerufen. Und dann erinnern wir nochmal dran, was Sigma-Algebren sind, gegeben so eine Signatur. Ich nenne die mal, um jetzt nicht zu viel Notation hier einzuführen, einfach genauso wie ihre unterliegenden Menge. Ja, also in Gleuen habe ich noch sehr aufgepasst, dass also die Dinger mit deutschen Buchstaben heißen und die unterliegende Menge dann mit lateinischen Buchstaben. Und da sind wir jetzt mal ein bisschen großzügiger. Also wir nennen einfach die Sigma-Algebra so wie ihre unterliegende Menge, so wie man das im täglichen mathematischen Leben auch tut. Ja, also wenn ich sage, M ist ein Monoid, dann wird also jederzeit das gesamte Monoid mit demselben Buchstaben bezeichnen wie seine unterliegende Menge. Das heißt also, so ein Ding besteht aus einer ebenfalls mit A bezeichneten Trägermenge und für jede Operation Sigma in Groß-Sigma stelle ich halt N. Eine Operation, die kriegt einen Index oben oder unten, da wollen wir mal konsistent sein. Unten. So, die kriegt einen Index groß A, nicht, um anzudeuten, dass es eben natürlich von der Algebra abhängt, was die Operation ist. Und das ist einfach eine Abbildung der entsprechenden Stelligkeit auf dieser Trägermenge. Und wenn ich jetzt sage, ich nenne mal die Menge dieser Sigma-Grundterme I-Index Sigma, dann ist dieses I Sigma selber auf natürliche Weise eine Sigma-Algebra, nämlich es liest sich schön vor, Sigma I Sigma oder noch schlimmer, Klein Sigma I Groß Sigma. Das muss ich jetzt also deklarieren, nicht? Das I Sigma spielt jetzt die Rolle von dem A hier. Ich muss also jetzt eine Operation I Sigma hoch N nach I Sigma deklarieren, sprich eine, die N Elemente von I Sigma nimmt und eins wieder ausspuckt. Elemente von I Sigma sind aber Grundterme, das heißt, das Ding kriegt jetzt einfach N Grundterme T1 bis TN und rauskommt Sigma von T1 bis TN. So, was kann man noch sagen über die Dinger? Nun, für diese Sigma-Terme habe ich eine Auswertungsfunktion, nicht? Die schreibe ich auch einfach mit Index jetzt mal. Also ich hatte, ne, also in Gleuen haben wir das aufwendiger mit Semantikklammern bezeichnet. Diesmal bleiben wir, wie gesagt, bei dieser insgesamt salopperen Schreibweise, packen einfach so einen Index hier an den Term. Das ist also ein Element von A jeweils. Gut, hängt deswegen nicht von irgendwelchen Valuationen oder sowas ab, weil die Grundterme ja keine Variablen haben. Und das Ding hat eine einzeilige rekursive Definition. Nämlich ein Term hat ja diese Form hier, Sigma von T1 bis TN. Und das ist gleich, und dieses Ding, Index A, schreibe ich jetzt mal. Ja. Nun, was mache ich dazu, um den Term auszuwerten? Ja, ist klar, was ich mache, nicht? Ich weiß ja, wie ich Terme auswerte. Ich werte zunächst mal meine Argumentterme aus, T1 bis TN, alle jeweils auszuwerten in meiner Algebra A. Und wende darauf dann die Operation der Algebra an, die halt zu Sigma gehört. So, nicht, das ist nicht, also zum Beispiel, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine damit es nicht ganz so langweilig ist, noch eine Signatur, die enthält eine 0 und eine 1, sagen wir, die für Ringe oder sowas, ja, dann gegeben irgendein Ring, sagen wir mal, die reellen Zahlen, wird jeder in der Lage sein, mir einen Ausdruck, der aus Einsen, Nullen, Plus und Mal besteht, über den reellen Zahlen auszuwerten. Ja? Und das genau wird hier eben abstrakt eingefangen. So, nicht? Und wiederum, das ist eine wohl fundierte rekursive Definition, weil ich hier, na gut, erstens, weil das überhaupt natürlich, weil ich weiß, dass das die Dinger so über meine Grammatik definiert sind. Zur Not, wenn es keine Basisfälle gibt, gibt es halt keine Terme. Ja, das kann natürlich vorkommen, dass es keine Grundterme gibt. Und diese Basisfälle, die mir hier Terminationen der Rekursionen garantieren, wenn es denn Grundterme gibt, das sind gerade die Fälle für die Konstanten. So. Dann muss ich noch sagen, was ein Sigma-Homomorphismus ist, nicht? Also sprich eine Abbildung f von a nach b, die ist ein Sigma-Homomorphismus genau dann, wenn für jede Signaturoperation klein Sigma folgende Gleichung gilt. F angewendet auf Sigma A, angewendet auf Elemente x1 bis xn, jetzt der linken Algebra, ist dasselbe wie erst F loslassen auf die ursprünglich gegebenen Elemente, dann ist man in der rechten Algebra und kann dort die entsprechende Algebra-Operation anwenden. So, das ist die bekannte Homomorphiebedingung, die so auch jetzt nicht mehr in Gloin, aber in TH Proc drankommt. So, das ganze Setting, das wollen wir jetzt in Beziehung setzen zu unseren Funktoralgebren. Ja, also wir wollen jetzt erkennen, dass diese Sigma-Algebren ein Spezialfall unserer Funktoralgebren sind. Kein besonders eingeschränkter Spezialfall. Also man kann zeigen, dass also in gewissen Rahmen die meisten Funktoralgebren zumindest auf Mengen von dieser Form sind. Dazu brauche ich jetzt erstmal einen Funktor, der natürlich von der Signatur Sigma abhängt und die deswegen im Index kriegt. Und den definiere ich auf Mengen x durch. Naja, wir haben das schon so ein bisschen gesehen, nicht? Wie läuft das denn? Also wenn ich zum Beispiel mir hernehme diese Signatur für, ja, was nehmen wir denn am besten? Nehmen wir die für Monoide, ja? Beim Monoid wissen wir ja, wir können die Gesamtstruktur des Monoids, haben wir glaube ich schon mal gesehen, ne? Haben wir das gemacht am Anfang, dass wir die Gesamtstruktur des Monoids in einer Abbildung zusammenfassen? Na, können wir jedenfalls, also ich habe ja in so einem Monoid M, ja, habe ich mein neutrales Element, das kann ich sehen als Abbildung von 1 nach M und ich habe meine binäre Verknüpfung, die geht von M kreuz M nach M. Und diese beiden Abbildungen, die kann ich nach dem, was wir jetzt kennen, zu einer zusammenfassen. Ich kann nämlich hier die Summe bilden, 1 plus M kreuz M mit, ach nee, wie hießen die, in Left und in Right, nicht, den beiden Einbettungen. Und hier habe ich mein Copa em, mal m. So, und umgekehrt bekomme ich aus jeder solchen Abbildung hier, bekomme ich zumindest mal eine Interpretation der Konstanten und der binären Operation. Dass es dann tatsächlich ein Monoid ergibt, ist natürlich nicht garantiert, weil da auch noch Gesetze gelten müssen, aber zumindest mal die Operation an sich bekomme ich. Das heißt, zumindest mal eine Algebra für die Signatur von Monoiden ist dasselbe wie so eine Abbildung von 1 plus m Kreuz m nach m. Wie gesagt, die ist noch nicht unbedingt Monoid, aber genauso wenig wie so zwei Abbildungen notwendig Monoid geben. Ne? So, und diese Idee, die kann ich jetzt verallgemeinern. Ich summiere einfach über alle Operationen meiner Signatur, gebe mir jeweils dann gleich die Stelligkeit dabei mit, und zwar summiere ich einfach x hoch n. So, nicht? Zum Beispiel haben wir hier eine Operation der Stelligkeit 0, das gibt mir also einen Summanden 1, und eine Operation der Stelligkeit 2, das gibt mir einen Summanden m Kreuz m. So, dann sind Sigma-Algebren in der Tat im Wesentlichen dasselbe wie F-Sigma-Algebren. Und auch Sigma-Homomorphismen sind im Wesentlichen dasselbe wie F-Sigma-Homomorphismen. Das wollte ich jetzt nicht im Detail durch-x'en. Möchte jemand das sehen? Ja, doch. Okay, also. Gut. Welchen Teil? Den mit den Homomorphismen oder den mit den Algebren? Da haben wir den Homomorphismen. So, also. Der hier. Also, wir nehmen her eine endstellige Operation Sigma. So, jetzt müssen wir uns kurz überlegen, was von wo nach wo wollen wir denn? So, nicht? Also, wir wollen. Ne, ja, sind natürlich zwei Richtungen. Ja, das ist jetzt, also dieses. Also da ist sogar isomorph irgendwie falsch. Ja? Also passiert was, ja. Also ich kann eine Sigma-Algebra ummodeln in eine F-Sigma-Algebra und umgekehrt jede F-Sigma-Algebra ummodeln in eine Sigma-Algebra. So, hier die Homomorphismen, behaupte ich, sind dann gleich. Also eine Abbildung zwischen den Grundmengen ist genau dann zwischen der entsprechenden, ein Homomorphismus zwischen den entsprechenden Sigma-Algebren, wenn sie ein Homomorphismus ist zwischen den beiden. Ach so, okay, so ist es völlig trivial. Hier muss natürlich F Sigma stehen. So. So, das heißt, habe ich jetzt zwei Implikationen zu zeigen. Ich denke, ein bisschen interessanter ist vielleicht die von, wenn es ein F Sigma Homomorphismus ist, dann ist es ein Sigma Homomorphismus. Ja, oder soll ich andere machen? So, machen wir mal die. Ja. So, sei jetzt also mal f ein, also klein f ein F-Sigma-Homomorphismus. A und b kommen daher mit Strukturabbildung klein a, klein b. Ja. So, zu zeigen, ich formuliere das mal ein bisschen um. Also die Homomorphiebedingung schreibe ich mal ohne Elemente. Ja? Zu zeigen ist dann F komponiert mit Sigma A ist gleich Sigma B komponiert mit F hoch N. Okay, jetzt muss ich wissen, was Sigma A und Sigma B sind, wenn ich sie aus den F-Sigma-Algebra-Strukturen klein a und klein b hier gewinnen will. Ja? Zum Beispiel Sigma A ist, so, meine Algebra-Struktur, jetzt male ich sie doch mal hin, das sieht ja so aus, ja, die geht also von F Sigma A nach A. So, in F Sigma A habe ich drin sitzen den Sigmatensummanden, der geht von x hoch n in diese Summe rein. Ich nenne das mal in Sigma, ja, also das ist die Sigmate-Koproduktinjektion von dieser großen Summe. Und dieses Kompositum ist, also nicht a hoch n, x hoch n, sondern natürlich a hoch n. So, und dieses Kompositum, das ist Sigma a. So. Okay, dann muss ich das also jetzt mal nachrechnen. F komponiert mit Sigma a ist demnach gleich, nach dieser Definition hier, F komponiert mit B komponiert mit in Sigma, Kleinsigma natürlich. So, jetzt kommt ins Spiel, dass F ein F-Sigma-Homomorphismus ist. Ja, das heißt, das hier ist gleich A komponiert mit F Sigma, F komponiert mit in Sigma. So, F Sigma F, gut, F Sigma F agiert ja auf der Sigmaten, auf dem Sigmaten-Summanden durch Anwenden von F hoch N. Ja, also wenn ich den Funktor hier so schreibe, meine ich natürlich, er agiert genauso auf Morphismen. Also ich kann hier das X auch durch ein F ersetzen, dann sieht die Formel genauso aus. So, und Summe von Morphismen komponiert mit Injektion gibt mir also die entsprechende, den entsprechenden Summanden, der zu der Injektion gehört, nochmal wieder komponiert auf der anderen Seite mit der entsprechenden Injektion. Ja? So, das heißt, was hier rauskommt, ist gleich A komponiert mit in Sigma, naja, das müssen wir vorsichtig sein, also hier mache ich mal einen Index A dran und hier einen Index B. Ja, das hier ist die sigmate Injektion in irgendwas stimmt hier nicht, ne? Also irgendwie bin ich hier mit A und B durcheinander gekommen. Moment. Ja, das hier, wieso habe ich hier plötzlich B geschrieben? Also das hier hätte A sein müssen, das hier ist B, das hier ist B. So, und dann stimmt es wieder. So. Okay, das heißt, das hier ist also sigmate Injektion jetzt in F Sigma B komponiert mit F hoch N. Und B komponiert mit in Sigma B ist gleich Sigma groß B. Das Ganze komponiert mit F hoch N und das ist genau unsere Zielgleichung. So, Okay, damit haben wir also jetzt diese Sigma-Algebrin als Funktor-Algebrin identifiziert. Für so einen Funktor dieser Bauart hier, sowas nennt man übrigens einen Bund. Ein Polynomialfunktor. Und man sieht an der Darstellung, warum man das einen Polynomialfunktor nennt. Ja? Der ist halt eine Summe von Monomen. Ja? Also ein Monom ist x hoch n und eine Summe von so Dingern ist ein Polynom. Naja gut, normalerweise stellt man sich noch irgendwie einen Faktor vorne dran vor. Irgendwie, der kann hier auch entstehen, indem ich also hier gleichnamige Monome zusammenfasse. Ja, dann kriege ich hier noch einen natürlich zahligen Faktor vor, gewissermaßen. Ne? So, also solche Sigma-Algebren sind also Funktor-Algebren für Polynomialfunktoren.
Wenn man so das Bild für eine gewisse Sigma-Algebra
dafür den Funktor oder den? Ja, ne, also zum Beispiel hier im Balmanoiden, nicht, ist der Funktor fx gleich 1 plus x Quadrat. Für natürliche Zahlen, ja. Naja, also der Funktor, von dem die natürlichen Zahlen die initiale Algebra sind, ist einfach fx gleich 1 plus x. Hm? Ja, hier sehen wir dann übrigens, nicht, was hier rauskommt als initiale Algebra, kann man uns ungefähr denken. Ja, denn da sehen wir ja praktisch eine Datentyp-Deklaration, eine unäre, eine binäre Operation, also es kommen raus die Bäume, ungelabelt. So, generell gilt, diese Algebra I Sigma, die Algebra aus den Grundtermen, die ist die initiale Sigma-Algebra. Also auch die initiale F-Sigma-Algebra, weil eben Sigma-Algebren und F-Sigma-Algebren im Wesentlichen dasselbe sind. Und der Beweis ist im Grunde sehr einfach. Der eindeutige Homomorphismus, den ich suche, von I Sigma in irgendeine Sigma-Algebra A, der ist gerade die Termauswertung. Denn nennen wir diese rekursive Definition von Stern, diese rekursive Definition der Ternauswertung, nennen wir die mal Stern. Ja? Stern ist gerade die Homomorphie der zu definierenden Abbildung von I Sigma nach A. Ja, Stern sagt, das Einzige, was man dazu machen muss, um das hier zu sehen, ist, dass das hier ja gleich Sigma I Sigma von T1 bis Tn ist. Das heißt, diese Gleichung sagt gerade, ich kann entweder erst meine Operation auf der linken Seite anwenden, in diesem Falle in I Sigma, was einfach bedeutet, dass ich sie vor die gegebenen Terme davor schreibe und dann meine Funktion anwenden, die ich hier Auswertung nenne. Oder ich kann erst meine Funktion anwenden und dann die Operation in der Zielalgebra. Ja, also das ist genau Homomorphie dieser Abbildung. Und das heißt also, Solange wir glauben, ja, dass so eine rekursive Definition hier mit einer eindeutigen Funktion definiert, gibt es also nur einen Homomorphismus, denn jeder Homomorphismus muss diese rekursive Definition erfüllen. Gut, ein bisschen geschummelt ist das natürlich, denn nicht umsonst habe ich gesagt, sofern wir glauben, dass rekursive Definitionen eindeutig Funktionen definieren. So, nicht? Dazu gehört natürlich dann wieder, dass ich mir verschaffe ein Induktionsprinzip für Terme. Klar, ich kann über Terme induzieren, über ihren Aufbau, zur Not mit der Ausrede, dass ich also ihre Größe als Induktionsmaß nehme oder sowas. Und wenn ich dann Induktion auf Termen habe, dann kann ich letztlich rekursive Definitionen auf Termen dadurch rechtfertigen, dass ich per Induktion zeige, dass die Funktion überall eindeutig definiert ist. Ja, das wer übrigens sich gängige Theorembeweiser genauer anguckt, Koch oder Isabel oder sowas, die tun das wirklich. Da gibt's auch, kann man auch in Papers, die ganz gut geschrieben sind, nachlesen, wie man aus Induktion rekursive Definitionsprinzipien gewinnt. Ja, also wenn man das wirklich machen will, ja, dann muss man also den induktiven Datentyp, den muss man konstruieren. Da gibt's auch, ich glaube sogar, ist eventuell sogar das gleiche Paper, wo das drinsteht. Nee, ist verschieden. Gut, den kann man halt auf bestimmte Art konstruieren. Und dann zeigt man eben, also erst zeigt man dann, dass dann das Induktionsprinzip gilt, nachdem man konstruiert hat, wenn man das Induktionsprinzip hat. Dann verschafft man sich Rekursion, indem man zunächst mal sagt, okay, also gut, und wenn man also Existenz zeigt, dann nimmt man zunächst mal an, das Ding würde einfach irgendeine partielle Funktion definieren, zur Not eine, die eben gar nicht definiert ist, ja, die gibt's auf jeden Fall, nicht? Also eine partielle Definition, eine partielle Funktion, wenn man es richtig liest, würde also das, würde das? Gute Frage. Ja, also zum Beispiel die total undefinierte Funktion würde das ja erfüllen, zum Beispiel, nicht? Also, würde sie das? Nee, würde sie nicht. Nee, genau, also ich nehme, genau, also andersrum nochmal. Also ich zeige, es gibt eine Lösung bis zu jeder natürlichen Zahl. So, und ich baue also so eine Kette von partiellen Funktionen auf und zeige, dass also insgesamt ich auf jedem Level, also bis zu jeder Schachtelungstiefe meiner Operationen dann eine totale Funktion bekomme. Also es ist nicht ganz ohne, aber man kriegt es hin und wie gesagt, die gängigen Theorembeweiser machen das auch natürlich automatisiert. Nicht? Also wenn man in Isabel zum Beispiel einen Datentyp definiert, dann rattert da in dem Moment im Hintergrund Maschinerie los, wo also das Rekursionsprinzip auch tatsächlich bewiesen wird. So. Ja, gut, das ist also jetzt die Beschreibung initialer Algebren und damit bekommen wir eben stapelweise Beispiele. Nicht? Zum Beispiel ist also haben wir damit erkannt, dass n, die natürlichen Zahlen, eine initiale Algebra sind für diesen Funktor hier, weil der nämlich derjenige ist, der zur entsprechenden Signatur gehört. Oder beispielsweise die in A gelabelten Bäume sind dann die initiale Algebra zu fx gleich was? 1, nee, a. A plus x Kreuz x. Ja, da macht man sich mal nochmal kurz Fragen, nicht? Wie kommt denn sowas hier zustande als ein f Sigma? Also dieses F, was ich da angebe, ist isomorph zu F Sigma für ein relativ groß geratenes Sigma wieder, nämlich, ja, was haben wir? Zunächst mal haben wir unsere binäre Operation, die also aus zwei Teilbäumen einen neuen formt. Und wir haben die Blattoperation, das heißt, wir haben, wie wollen wir das nennen? Achso, das Ding hat ja auch einen Namen. Bin hieß das, nicht? Wie binäre Kombination. Und die Blattoperation hatten wir gleich mal Tipp genannt. Oder hatten wir die Leaf genannt? Leaf. So, und dann haben wir eine Operation, die jetzt aber nicht mehr unnäher ist, sondern die wir einfach indizieren über die, na, was wollen wir, ist mir das hier zu syntaktisch, also nehmen wir hier Tree von Groß A und hier indizieren wir über Klein A, wobei das hier also jetzt eine Konstante ist, ja, also ich führe praktisch für jedes Element meines Typs, mit dem ich die Blätter labeln will, führe ich eine Konstante ein, die ist also der Baum, der nur aus einem Blatt besteht, an dem halt dieses Element steht, nicht? Und das geht über alle A aus Groß A, nicht? Das ist also eine im Zweifel unendliche Signatur, aber wenn ich mir angucke, was da passiert, F Sigma von X ist dann ja so eine große Summe. Und zwar, wie will ich schreiben, andersrum. Also es kriegt einmal plus X Quadrat, ja, weil ich hier diesen binären Operator habe. Und dann kriege ich eine große Summe über alle klein a aus groß A. Das ist ja die Summe, die über meine Leaf-Konstanten läuft. Und da bekomme ich jedes Mal 1, nämlich X hoch 0. Nicht? Und das hier, Summe von lauter Einsen, eine für jedes Element von A, nicht? Das ist halt isomorph zu A selber. Wohlgemerkt in Mengen, nicht? Also anderswo würde das nicht gelten, aber in Mengen klappt das. Okay. Dazu noch was sagen. So, dann atmen wir einmal durch und dann machen wir ein nächstes, na, Kapitel ist ein bisschen übertrieben auf, aber also einen nächsten Unterabschnitt vielleicht eher. So, im aktuellen Skript ist es ein Kapitel. Mündliche Prüfung. Nein, wir können sie jetzt mal verhandeln, wenn wir wollen. Also sollen wir das eben mal besprechen? Können wir auch tun. Es sind so relativ wenig Leute da, deswegen ist das vielleicht ein bisschen.
Ich kann mich nicht anmelden. Also ich glaube, das ist normal so.
Dass die Mathematiker können sich nicht anmelden. Nee, das ist so. Ja, da gibt es einen Schein am Ende. Machen wir mal so. Genau. Ja, ich kann ja mal meinen Rechner zücken und dann. So, fangen wir mal mit dem frühen Termin an. Also wer wollte gerne 2. Augustwoche? Eins, zwei, drei, vier. Weiß noch jemand von jemandem, der nicht da ist und da will? Ich glaube, der Moment. Was? Flo wollte am frühen Termin. Alles klar. So, gut. Und Moment, Herr Schreiner hatte geschrieben, was er will. Sekunde. Hätte wir lieber spät. So, das heißt, dann haben wir also 5 Leute für den Termin in der zweiten Augustwoche. So. Ist mir relativ gleich, was für Wochentage. Dienstagnachmittag würde ich gern frei halten, falls doch mal Seminar ist. Und ansonsten ist es mir eigentlich egal. Präferenzen für Wochentage? Gut, dann setzen wir doch mal. Da ist noch nichts. Sonst setzen wir doch mal den Montag ruhig an. Also bei 5 Leuten können wir es uns leisten, um 14 Uhr zu beginnen. Dann sind wir um 4:30 fertig. Und haben alle vor Anfang schon das Mittagessen verdaut. Nicht ganz. So, dann würde ich dann jetzt einfach mal, so, das ist so ein bisschen mit Vorbehalt, weil ich einen Beisitzer organisieren muss. Nicht? Aber ansonsten können wir das mal festhalten. Also, ich fange an. 14 Uhr, wer will? Gut. Moment. Zack, zack. Würde ich jetzt einmal noch gerne einen kurzen Blick gemeinsam auf den Zettel werfen. Moment, wo stelle ich das Ding an? Wo sind die Knöpfe? Ach so, natürlich, ja. Ach so, die sind in dem Schränkchen und da komme ich gar nicht. Doch, da komme ich ran. Haha, sehr gut, es ist aufgeschlossen. Also Projektor ein, geht. Gut, wir gucken uns an, ob das geht. Wie ist das? Es gibt vorsichtshalber nur VGA-Anschluss. Ja? So, im Prinzip habe ich ja Zeugs dabei. So, hier ist das ganze Krams hier. So, das war es nicht, aber das war es. Ne? So. So, mal gucken, ob wir also mit der Kette von Adaptern jetzt. So, wie ging das jetzt? Das brauchen wir gar nicht. So, das geht. Das sind schon 2, wohlgemerkt. So, und das muss jetzt gehen hier. So, und dann. So, dann Moment. Am besten die korrekte Version. Also schnell ist das hier ja gerade nicht, ne? Hallo? So, Sheet 4. Also, wir können im Moment ja die Dinge lösen bis exklusive Aufgabe 5. Also für Aufgabe 5 bräuchte man dann nochmal das, was jetzt als nächstes kommt, was wir vielleicht heute nicht ganz schaffen. Das schaffen wir Montag. So. Also in Aufgabe 1, da gibt es also einen Mengenfunktor, den wir so wohl noch nicht gesehen haben. Ja, also der ist also anzugeben eine initiale Algebra für diesen Funktor. Im Prinzip gibt es natürlich eine Möglichkeit, wie man jetzt rankommt. Ja, man kann das Ding, wie es da steht, erkennen als einen Polynomialfunktor, der wiederum ein Signatur, also ein erzeugt ist von einer Signatur. Dann kann man sagen, okay, die Terme, die Grundterme über dieser Signatur, das sind halt die Elemente meiner initialen Algebra. Das ist jetzt nicht gemeint. Ja, also man soll eine intuitivere Beschreibung angeben als nur die Terme für irgendeine Signatur. Also das, da gibt es eine relativ knackige Beschreibung für, die auch jeder kennt, für die initiale Algebra. Und dann soll man zeigen, dass diese Beschreibung, ja, dass die Initiale ist, und zwar bitte in der Möglichkeit direkt, also nicht indem man zeigt, dass das Ding in Bijektion steht mit der Menge der Grundterme über irgendeiner Signatur oder sowas, sondern so wie man es denkt, ja, also man gibt halt eine Beschreibung von der initialen Algebra an und beweist sie, also tun sie so, als hätten sie einfach die heutige Sitzung nicht gehört, ne? In dem Sinne hätte ich es vielleicht einfach weglassen sollen. Das ist ein Datentyp und das ist auch ein Datentyp, den hoffentlich alle kennen. Und dann soll man eben sagen, die Dinger sind das halt und wir beweisen jetzt, dass die Kiste initial ist. So, dann Aufgabe 2. Ja, da ist eben so eine Verallgemeinerung praktisch des Fold-Prinzips gefragt und diese Verallgemeinerung ist gerade primitive Rekursion. Das heißt, den Trick an sich kennen wir, also wir sehen auch genau, was da passiert. Ja, da wird im Wesentlichen halt die Identität simultan mitdefiniert. Gut, das Diagramm ist schon wieder rausvereinfacht, dass man schon nur über die erste Komponente dann spricht. Gut, und da ist eben halt zu zeigen, dass für jede initiale Algebra eben dieses Definitionsprinzip funktioniert. Das heißt also, wie es intuitiv geht, wissen wir jetzt, nicht? Also mit Definieren der Identität per Fold. Und das ist jetzt hier zu zeigen über eine beliebige Kategorie. Dann Aufgabe 3. So, da ist jetzt zu zeigen, dass wenn die unterliegende Kategorie Produkte hat, dann auch jede Funktorkategorie auf, also jede Kategorie von Funktoralgebren über dieser Grundkategorie. Da hilft es natürlich, sich so ein bisschen schon mal, wie wir es oft gesehen haben, jetzt klarzumachen, wie das so funktioniert mit algebraischen Operationen auf Produkten. Ja, also algebraische Operationen auf Produkten funktionieren komponentenweise. Und das ist hier generell kategoriell darzustellen. Ja, also wir müssen praktisch eine kategorielle Umsetzung dieses Begriffs komponentenweise Definition von Operationen sich ausdenken und dann zeigen, dass das in der Tat dann auch ein Produkt in dieser Algebrenkategorie ist. Das heißt, dass man also entsprechend, man muss dann natürlich entsprechende Projektionen definieren und man muss zeigen, dass dieses Gesamtobjekt, also aus einem Objekt, also einer Algebra, die man sich baut und den zwei Projektionsfunktionen, dass eben die verlangte universelle Eigenschaft hat. So, und dann gibt es Aufgabe 4. Da sind noch zwei so Rechengesetze zu zeigen. Das ist also geklaut aus dem namensgebenden Buch aus Algebra of Probinging. Sind das also zwei Übungen, die da vorkommen. Das sind also Rechengesetze gibt es stapelweise, ja, man kann also endlos so algebraischen Kalkül dieser Bananen aufmachen und dann sind nicht das hier, die sind so zwei einfachere von diesen Bananen aus. Insbesondere interessant ist dabei die B, ja, also die B sagt mir im Wesentlichen, ja, es ist eigentlich, wenn ich bereit bin, eine Sache nicht direkt als Fold hinzuschreiben, sondern andere Funktionen parallel noch per Fold zu definieren und dann meine ursprüngliche Funktion einfach per Projektion zurückzubekommen, ja, dann kann ich jede Funktion als Fold definieren, also durch ein Fold definierbar sein. Ich habe eine Aufgabe weggelassen, also am Anfang, die Stefan noch drin hatte damals, das einfach, weil wir jetzt weniger Zeit haben. Da war zu zeigen, dass man die Ackermann-Funktion als Fold definieren kann. Das ist auch sogar sehr leicht und wenn man ein bisschen sucht, findet man das übrigens auch online. Da ist halt eine, die ist praktisch Fold von Identität und Iterieren ist Ackermann. So. Und die Ackermann-Funktion ist ja bekanntermaßen nicht primitiv-rekursiv, beziehungsweise muss ich neulich jetzt feststellen, dass das nicht bekanntermaßen so ist. Also die Wirtschaftsinformatiker wissen das, weil die das in Tintwinfel oder wie auch immer das heißt, dann bei Stefan eben lernen. Ja, aber die Informatiker hier wissen es anscheinend nicht. Also die Ackermann-Funktion, weiß jeder, was die Ackermann-Funktion ist? Also die Ackermann-Funktion ist nicht primitiv-rekursiv, einfach deswegen, weil sie zu schnell wächst. Man kann also zeigen, dass also primitiv-rekursive Funktionen, dass die nur beschränkt schnell wachsen gewissermaßen, und zwar in einem Sinne beschränkt, der von der Ackermann-Funktion geschlagen wird. Und insofern kann sie also nicht primitiv-rekursiv sein. Dazu ist sie übrigens erfunden worden. Also der Grund, dass Ackermann sie erfunden hat, ist, dass er nach einer nicht primitiv-rekursiven Funktion suchte, weil nämlich sein Chef, der David Hilbert, eigentlich vermutet hatte, dass jede berechenbare Funktion primitiv-rekursiv sein müsste. Also sprich, dass primitive Rekursion ein Turing-mächtiges, wie man heutzutage sagen würde, ein Turing-mächtiger Formalismus ist, ist das aber nicht. So, da steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch dazu, dass wir jetzt hier sehen, jede Funktion ist ein Fold, und insbesondere kann man konkret und schnell hinschreiben, dass Ackermann ein Fold ist. Wobei ja Fold sogar noch eingeschränkter ist als primitive Rekursion, aber das sind eben verschiedene Bereiche. Ja, also wenn man sagt primitiv-rekursive Funktionen, dann meint man primitive Rekursion auf den natürlichen Zahlen. Und zwar also von Funktionen von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen. Wenn man irgendwie ein reiches Typsystem hat, wo man primitiv-rekursive Funktionen in so fiese Typen wie Funktionen von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen oder sowas schreiben darf, dann kriegt man eben einen stärkeren Begriff. So, hier jedenfalls sieht man also, ein Fold zu sein ist überhaupt keine Eigenschaft, wenn man projizieren kann, also, sondern jede Funktion ist Projektion eines Folds. So, und dann fehlt eben Aufgabe 5, da ist die Rede von einem Typfunktor und so weiter, das kennen Sie noch nicht, das machen wir als nächstes. Jo, sind zu den ersten vier Aufgaben Fragen. Genau, auch also anders gesprochen, nicht? Also man darf nicht elementweise rechnen. Nicht? Also insbesondere soll das nicht etwa nur für so I-Sigmas gezeigt werden, also für irgendwelche Mengen von Grundtermen, wo man dann irgendwie Induktion zur Verfügung hat oder sowas, sondern es soll wirklich nur abstrakt Initialität der Algebra verwendet werden, also von dem I.
Kann das sein, dass die 2 nicht sehr komplex ist?
Die 2 dürfte nicht so rasend schwer sein, nee. Das ist so, ja, also so richtig, richtig schwer sind die alle nicht, ja, also auch die 5 am Ende, also die schwierigste ist, gut, von der Buchhaltung her ist die schwierigste die 5, also in dem Sinne, dass das Diagramm, das man da malen muss, am größten ist, ja, aber also in dem Sinne, also Rocket Science ist das alles nicht, ne, also. Ja, also ich habe im Moment wieder vorgesehen gleichmäßige Bepunktungen, was also bewirkt, dass ich auf die Aufgabe 5, die vielleicht in größerem Maße schief geht, jetzt nicht mehr Funkpunkte vergebe als auf die anderen. Also schon Absicht. Jo. Gut, weitere Fragen? Okay, dann schaffen wir gerade noch eine Sache, achso, jetzt habe ich nicht viel versprochen, das da abgestellt, aber das war jetzt ja auch nicht so interessant. Zack. Also ich sehe ja ein, dass er länger braucht zum Ausgehen, weil er noch lüften muss, aber achso, man muss länger drücken, ne? Oder was? Aha, danke. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen reden über parametrisierte Datentypen. Zum Beispiel Listen. Ja, also Listen sind typisches Beispiel eines parametrisierten Datentyps. Die hängen also ab vom Typ der Einträge und sie hängen davon auch ab in einer systematischen Weise. Ja, zum Beispiel haben wir gesehen, List ist ein Funktor. Ja, also wir können das Ding auf Abbildungen anwenden. So. So, wir können den Funktor hinschreiben, von dem List A die initiale Algebra ist, nämlich nämlich desjenigen Funktor F, der auf Objekten gegeben ist, durch, also den längeren Schwurf habe ich jetzt hier weggelassen, von 1 plus a kreuz x. Nicht? Also wir haben eine Konstante, das ist die leere Liste, und wir haben eine, naja, entweder, wenn wir wollen, eine binäre Operation von a kreuz x nach x, oder wenn wir es als einstelligen Funktor darstellen wollen, über eine Signatur haben wir einen Haufen unäre Operationen für jedes Element, das wir vorne anhängen können, eine. So, nun können wir aber, wie gesagt, also wir wollen ja dieses a jetzt als Variabel ansehen. Und das könnte man vielleicht auch mal in der Darstellung als Funktor hier berücksichtigen. Ja, das heißt, wir nehmen das a mal offiziell in die Argumente des Funktors mit auf und sagen, f von x, a ist gleich eins plus a kreuz x und ja, List von a ist dann wieder eine initiale Funktoralgebra, nämlich desjenigen Funktors, den wir kriegen, indem wir dieses zweite Argument gerade als a festhalten. Nicht? Dann bekommen wir wenn wir also hier immer das zweite Argument so eines binären Funktors, jedweden binären Funktors, fest wählen, dann bekommen wir eben einen unären Funktor. Das hat übrigens eine Rückrichtung. Das sollte man mindestens einmal gesagt haben. Ja, also Funktorialität in einem Produkt von Kategorien ist dasselbe wie Funktorialität in beiden Argumenten separat. Nein? Hallo?
Ich bin auch noch zwei.
Ja, noch ist 5 vor 2.
Ja, genau.
Ja, nee, wir gehen hier raus. Nein,
also es ist. Also,
nee, also wir fangen erst um 1:30 an und machen bis 2. Ist ja so, sorry. So. Okay. Die Mathematiker kennen mindestens ein bekanntes Gegenbeispiel, sage ich mal, für dieses Prinzip. Wo ist das nicht so? Nein. Also bei Funktoren ist es so. Also in Kategorien ist es so. Also die Mathematiker kennen ein Beispiel einer Kategorie, wo das nicht so ist.
Also Vektorräume.
Vektorräume, nicht? Also genau. Ne? Es ist also, wenn ich ein Produkt von zwei Vektorräumen bilde, ja, ist es was völlig anderes, linear in diesem einen Produkt zu sein, als linear separat in diesen beiden Komponenten zu sein. Ja, im Gegenteil. Ja, also eine Funktion, die zwei Argumente hat und in beiden separat linear ist, ist eher sowas wie ein Produkt. Ja, also zum Beispiel das Skalarprodukt, das ist eben bilinear oder naja, sesquilinear, je nachdem, wo ich gerade bin. Ja. Nicht? Und das ist eben gerade nicht linear in seinen beiden Komponenten zusammen als einen Vektorraum gesehen. Ja, das sind völlig verschiedene Sachen. Dagegen bei Kategorien ist das Gleiche. So, nicht? Also ein Funktor in zwei Variablen zu sein, ist dasselbe wie ein Funktor separat in jeder Variable zu sein. So, und So, und wir schreiben jetzt also IA für die Initiale F unterstrich Komma A Algebra für jedweden binären Funktor, von dem wir noch nicht mal verlangen, dass dieses zweite Argument aus derselben Kategorie kommt. Das kann aus irgendeiner Kategorie kommen, solange dann, wenn wir dieses hier festhalten, wir einen Endofunktor rauskriegen, damit wir also sinnvollerweise von einer initialen Algebra reden können. Also Algebren von Nicht-Endofunktoren kennen wir gar nicht. So, und das Ding hier das nennen wir die Parameterkategorie. So, und wir werden jetzt zeigen als nächstes, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Wir werden zeigen, dieses I, das kann man machen, das kann man zu einem Funktor machen. Dazu muss ich sagen, was das Ding auf Morphismen tut. Ja. Und das hier. Ist dann gerade der Typfunktor. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich lasse den jungen Mann mal rein, damit er vorbereiten kann. Und